wir haben stark um uns geworben, sangen uns nicht mehr fremd. Wir sangen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Osmose, der Austauschsendung auf Radio Frei. Ich habe mich durch Beiträge und Interviews anderer freier Radios gehört und für die nächste Stunde 3 ausgesucht, von denen ich denke, dass sie vielleicht auch uns hier, euch an den Radiogeräten in Erfurt interessieren könnten. In der nächsten Stunde hören wir einen Kommentar zur politischen Reaktion auf die steigenden Treibstoffpreise. Es geht um das Performance-Kollektiv, die Band Pussy Riot, die gerade auf Tour sind. Radio Brabe in Bern hat mit ihnen gesprochen. Zunächst aber nach der ersten Musik hören wir ein Gespräch mit Jakob Springfeld. Der Aktivist und Autor war in Rostock zur Lesung aus seinem Buch »Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert«. Radio Kurax war zufällig in Rostock vor Ort, obwohl sie ja eigentlich in Halle sind, sprach nach der Lesung mit ihm über das Buch, aber auch um antifaschistischen Aktivismus, gerade mit Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Wir hören dieses Gespräch hier gleich nach der ersten Musik.
Thank you. spreche ich in Westdeutschland über rechten Terror, Hassnachrichten oder diskriminierende Gewalt, dann fallen den Leuten häufig die Kinnladen herunter. Viele sind total schockiert und einige glauben, dass das nur ein ostdeutsches Problem sei. Sie zeigen häufig auf Ostdeutschland oder Sachsen und vergessen dann, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ich frage dann immer, ob sie schon mal darüber nachgedacht haben, dass die AfD und die extreme Rechte ihr Erfolgsmodell Ostdeutschland auf den Westen übertragen können. Habt ihr die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Hessen ignoriert? Habt ihr den rechten NSU-Terror, den Terror in Hanau, München, Ida Oberstein und Kassel ignoriert? Ignoriert ihr die gesamtdeutsche Verantwortung für den Kampf um Demokratie und eine offene Gesellschaft? Gleichzeitig erlebe ich häufig Ossis, die sich permanent zu Unrecht der westdeutschen Zuschreibung des Dunkeldeutschlands bezichtigt fühlen und im gleichen Atemzug beginnen, die katastrophale Lage vor Ort kleinzureden. Dunkeldeutschland ist nicht nur ein Image, das uns von Westdeutschen aufgedrückt wurde. Der Begriff ist auch ein Resultat des ständigen Wegsehens einiger meiner ostdeutschen Mitmenschen. Wenn wir nicht mehr so genannt werden wollen, dann müssen auch wir etwas dagegen tun, dann müssen auch wir vor der eigenen Haustür kehren.
Du legst in deinem Buch schon auch eine starke Betonung eben darauf, dass eben Rechtsruck nicht nur eine Tendenz in Ostdeutschland ist, sondern auch im Westen vorkommt. Wie ist denn so dein Antwortwerkzeugkoffer so, oder wenn es um so Fragen geht, was eben der Westen wissen sollte oder wie sich solche Tendenzen eben auch, also rechte Tendenzen im Westen ausmachen. Also was sind so typische Argumente, die du da hervorbringst? Und du hast ja vorhin auch schon von den Wahlergebnissen eben bei den Landtagswahlen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eben das als Argumente angeführt, aber vielleicht auch darüber hinaus, weil gerade auch Rechtsradikalismus ist ja nicht nur in Parteien organisiert.
Das Grundproblem an der ganzen Debatte sehr, sehr häufig, dass wir aktuell primär auf die AfD blicken, ohne zu verstehen, dass eben auch zum Beispiel große Teile der CDU, aber nicht nur dieser Partei, rassistisches, diskriminierendes Verhalten immer und immer wieder an den Tag legen. Und ich glaube, dass das gerade auch in Bezug auf lokale Neonazi-Strukturen so ein Ding ist, dass nach wie vor zu viele Leute primär an so Neonazis mit Springerstiefeln und Seitenscheiteln, die irgendwie gewaltbereit sind, denken. Ich glaube, viel gefährlicher sind diejenigen, die sich vielleicht niemals selbst als neonazistisch betiteln würden, aber eben auch in Nährboden dafür bieten oder Steigbügel halten dafür, dass sich genau diese AkteurInnen irgendwie sicher fühlen können.
Dein Appell ist ja auch, dass eben die Antwort auf so einen Rechtsruck Demokratie oder demokratische Projekte sind. Was begreifst du denn unter Demokratie, beziehungsweise was sind denn so Aspekte in deinem Leben, im politischen Sein, die für dich demokratisch sind und vielleicht auch so, wie ist vielleicht auch Demokratie als Antwort, wie ist das vielleicht auch ein bisschen zu kurz gefasst in dem Sinne?
Also ich glaube erstmal, dass es ein total großes Problem ist, dass aktuell unter Demokratie alle irgendwas komplett Unterschiedliches verstehen und auch die AfD schreibt sich irgendwie auf die Fahnen, der wahre Verteidiger der Demokratie irgendwie zu sein. Und ich glaube, den Trugschluss oder den Fehler, den halt viele aktuell begehen, ist zu glauben, unter einem Wir schützen die Demokratie vor allem zu verstehen, gegen die extremen Rechten irgendwie zu sein. Denn ich glaube, wir müssen uns halt bewusst werden, dass die Extremrechte erst in diesem demokratischen System überhaupt erst so stark werden konnte, wie sie aktuell ist. Und ich glaube, ich habe nicht die eine Zukunftsvorstellung, die ich jetzt irgendwie sofort auf den Punkt bringen könnte. Aber Fakt ist ja irgendwie schon, dass die Agenda 2010, dass dieser krasse Neoliberalismus, dass diese krasse Ungleichheit in diesem Land einfach ein massiver Treiber von ja der extremen Rechten ist. Und diesbezüglich finde ich es auch immer wieder so ein Stück weit heuchlerisch, wenn dann Leute irgendwie ankommen und denken mit ja einem größeren Demokratie-Leben-Projekt oder ein paar Bildungsmaßnahmen sei es irgendwie getan, weil ich glaube, das bekämpft die Ursachen natürlich nur im Entferntesten, ja.
In deinem Buch beschreibst du auch, zückst du auch ein Koblenzer Beispiel hervor, nämlich die Ermordung an Frank Bönisch, der eben in Koblenz ermordet wurde von einem Rechtsradikalen, der eigentlich geplant hatte, mit seinen Kumpels, mit seinen Freunden nach Rostock-Lichtenhagen zu den Pogromen zu fahren, aber es dann nicht geschafft hat und eben eine ähnliche Tat in Koblenz zur selben Zeit nicht nur vollführen wollte, sondern auch vollstreckte. Und du wirfst dieses Beispiel ein, um halt zu zeigen, hier neonazistische Gewalt gibt es nicht nur im Osten, gibt es auch im Westen. An diesem Beispiel wird natürlich auch deutlich, dass Westdeutsche eben in den Osten gefahren sind, um neonazistische Gewalt auszuüben. Zum anderen sprichst du eben davon, dass ja im gesamtbundesdeutschen Verständnis oder im Wissen halt wenig Wissen über so rechtsradikale Gewalt in Westdeutschland eben präsent ist. Inwiefern ist es aber auch eben an diesem Beispiel, die Ermordung von Frank Bönisch, auch ein Ausdruck, dass die Verfolgung von Neonazis in Westdeutschland vielleicht auch noch ein bisschen hinterherhinkt, aber vielleicht auch der antifaschistische Widerstand oder die antifaschistische Erinnerungs- und Aufklärungsarbeit vielleicht auch eine ganz andere ist, die vielleicht auch gar nicht so breit Zivilgesellschaft getragen wird wie hier?
Also erstmal würde ich sagen, genau, die sind nicht nur hierher gefahren, um hier mal irgendwie Pogrome zu unterstützen, sondern die sind halt auch nach der Wiedervereinigung gezielt hier hingezogen, um Strukturen mit aufzubauen. Und ich finde es teilweise schon krass, dass das in so westdeutschen Geschichtsverständnissen manchmal einfach irgendwie ignoriert wird. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es in Westdeutschland natürlich eine längere Möglichkeit gab, sich zivilgesellschaftlich und frei vom Staat irgendwie zu organisieren. Und ich glaube, das ist natürlich auch einer der Gründe, weswegen das in Ostdeutschland wahrscheinlich das ein oder andere Mal etwas hinterherhinkt durch die SED-Diktatur, die wir irgendwie erleben mussten. Und gleichzeitig glaube ich, dass es im Diskurs auch oft zu kurz kommt, dass, egal ob im Osten oder im Westen, dieser Rechtsextremismus eben nicht erst ab 1990 irgendwie ein Ding gewesen ist. Denn auch zu DDR-Zeiten gab es irgendwie Rassismus gegenüber mosambikanischen, vietnamesischen Gastarbeitenden im Osten. Und darüber wurde halt einfach nicht gesprochen. Ich glaube, in Bezug auf so staatliche Repression auf die neonazistische Szene kann ich das gerade nicht fundiert gegenüberstellen. Ja. Ich glaube schon, dass einfach in Ostdeutschland halt die Notwendigkeit das ein oder andere Mal sichtbarer ist und deswegen auch jeder Tabubruch und jeder extrem rechte Gewaltausbruch zumindest auch das in Anführungszeichen Potenzial bietet, ein paar mehr Leute dazu zu bringen, dass es jetzt vielleicht mal an der Zeit sein könnte, sich antifaschistisch zu organisieren. Und ich glaube, sehr, sehr lange dachten eben Westdeutsche, dass es diese Notwendigkeit primär in Ostdeutschland gibt, was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass mittlerweile einige Westdeutsche von Ostdeutschen vielleicht auch lernen können, eben weil es hier eine Erfahrung damit gibt, wie man zum Beispiel als Jugendzentrum damit umgeht, wenn gerade im schlimmsten Fall sowas wie ein Brandanschlag stattgefunden hat. Ohne jetzt zu sagen, dass diese Gewalt nicht auch in Westdeutschland an der Tagesordnung ist.
Jetzt sind wir auch schon bei dem Themenkomplex des Miteinanderlernens und Voneinanderlernens. In dem Buch, aber auch heute in der Lesung, hast du eben auch von Beispielen gesprochen, wie Klimaaktivistinnen oder klimaaktivistische Bewegungen mit ihren ganz eigenen Methoden zu nennen, da vielleicht Campaigning und Organizing, auch sich breit machen eben in einem, ich weiß nicht, ob es antifaschistischer Protest per se ist bei dem Beispiel in Italien, aber es gibt auf jeden Fall so dann immer mehr so einen Austausch beziehungsweise auch ein Voneinanderlernen und Bewegungen können eben voneinander eben anhand von Methoden auch sich unterschiedlich wirken beziehungsweise halt vielleicht auch mehr zusammenwirken. Welche Methoden und Tools würdest du denn eigentlich so mitgeben für so antifaschistische Arbeit beziehungsweise jetzt gerade mit Blick auf, wir sitzen gerade in Rostock. Rostock liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Ich selbst komme von einem Radio aus Halle, also aus Sachsen-Anhalt. Und es gibt ja hier schon gerade sehr dringende Fragen der Organisierung beziehungsweise der Aktivierung von Menschen in Bezug halt auf die Landtagswahlen, die bevorstehen und dem Zuwachs der AfD beziehungsweise der Mehrheit der AfD, die vielleicht auch alleine regierungsbildend sein könnte in Sachsen-Anhalt. Welche Methoden oder auch Vorschläge, Wünsche oder Grußworte bringst du denn für aktivistische Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Sachsen-Anhalt mit?
Also ich glaube, ich will jetzt als Person, die gerade irgendwie in Halle bzw. Leipzig wohnt, den Leuten in MV hier nichts irgendwie aufoktroyieren. Ich glaube, die haben viele eigene gute Ideen, an die man auch anknüpfen kann und muss. Ich glaube, was einfach so mein Haupttipp aktuell ist, und ich glaube, das wird ja aber auch versucht zu verfolgen, ist, uns halt nicht mehr permanent nur an den Extremrechten einfach abzuarbeiten. Denn, keine Ahnung, wo Demokratieleben gekürzt wird, wo Leute auch im Osten in Armut leben müssen, wo Mietpreise steigen, wo der ÖPNV im ländlichen Raum scheiße ist und wo man dann auch mal wieder feststellen muss, dass eben auf den Listen der AfD häufig sehr viel mehr Menschen kandidieren, die irgendwie einen Arbeiter-Background haben, als das häufig in demokratischen Parteien der Fall ist, dann bietet, glaube ich, genau das eine ziemlich, ziemlich große Chance dafür, dass wir als linke Leute dann auch mal irgendwie versuchen sollten, wieder selbstbewusster auch vorne ran zu schreiten und halt nicht nur an dieser Abwehrhaltung zu sein. Und ich weiß aus Zwickau, wie verdammt schwer das ist, aber ich glaube, mit jedem Thematisieren, das manchmal auch stattfinden muss, aber dann vergessen, dass Leute auch gerade wirklich reelle, existente Ängste und Nöte haben, entsteht halt ein Raum, der durch Faschos gefüllt wird.
In deinen Büchern nutzt du sehr dolle deinen biografischen Zugang, also unter Nazis leben, aber auch jetzt im zweiten Buch. Und gleichzeitig hast du jetzt in der Lesung im Nachgespräch genauer gesagt davon erzählt, dass du, wenn du an Schulen gehst mit deinen Lesungsformaten und mit Schulklassen eben über die Inhalte deiner Bücher sprichst, dass du da auch Biografien der NSU-Opfer mitbringst und daraus vorliest. Warum hast du dich denn gerade für diese biografischen Zugänge entschieden? Du hast auch vorhin einmal kurz angesprochen in der Lesung, dass mit Fakten heutzutage eben Menschen nicht zu überzeugen sind, aber vielleicht nochmal anders formuliert von dir, ja, warum Biografie eben als Mittel der Vermittlung?
Also erstmal würde ich sagen, dass es schon durchaus auch hinterfragbar und irgendwie zu kritisieren ist, dass häufig gefühlt erst Weiße irgendwie Horror-Stories von Diskriminierung hören müssen, um zu checken, dass das irgendwie scheiße ist so. Andererseits war es mir in Bezug auf den NSU-Komplex vor allem wichtig, diese Biografien vorzulesen, weil ich noch immer das Gefühl habe, dass sehr, sehr häufig vor allem die Namen und Gesichter und Geschichten von den Tätern bekannt sind und halt nicht die von Mehmet Turgut, Mehmet Kubaschik, Habib Kilic, Süleyman Taschkeprü, Michael Kiesewetter und der anderen Ermordeten. Also wenn mir irgendwie damals eine Lehrkraft so vor mich getreten ist, als ich noch nicht politisiert gewesen bin und so Sätze gesagt hat wie, wir müssen jetzt mal die resiliente Demokratie stärken und endlich politisch uns mehr engagieren, dann sind die Sätze halt beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr wieder rausgegangen, weil niemand so richtig weiß, was das konkret bedeutet. Und ich glaube, deswegen hilft es mir gerade in Schullesungen und so Gesprächen zu versuchen, das halt möglichst konkret zu machen und nicht mit irgendwelchen politischen Fachbegriffen um mich zu schmeißen, die am Ende des Tages dann irgendwie niemand versteht.
In dem Aufruf, den ich als Video zur Werbung für die Demo in Johanngeorgenstadt auf Instagram hochlade, erzähle ich. Anfang der 2000er agierte hier eine neonazistische Gruppe namens Brigade Ost. Mindestens 100 bis 150 Neonazis organisierten sich. Kurz nach Enttarnung des NSU in Zwickau am 4. November 2011 wird bekannt, mindestens 4 Menschen der extrem rechten Brigade Ost aus Johanngeorgenstadt sollen die NSU-Terroristen, die mindestens 10 Menschen ermordeten, unterstützt haben. Johanngeorgenstadt bleibt seitdem unter dem Radar, dabei ist die Stadt noch immer ein Zentrum für recht esoterische Siedler, die neonazistische Black-Metal-Szene und andere extrem rechte Akteure. Das Wissen um die extrem rechten Strukturen in Johanngeorgenstadt geistert schon lange durch Sachsens Politikgruppen. Doch die Demo im November 2023, 12 Jahre nach der Enttarnung des NSU, ist die erste, die vor Ort darauf aufmerksam machen wird. Als ich nach der Demo wieder sicher zu Hause angekommen bin, schreibe ich einen kleinen Demobericht und lade ihn über meine Kanäle hoch. Von Anfang an begleiteten junge und alte Neonazis unseren antifaschistischen Demonstrationszug. Erst nach mehreren verbalen Attacken und Provokationen griffen einzelne PolizistInnen ein. Bis zu diesem Zeitpunkt liefen gewaltbereite Neonazis unbehelligt neben uns her und wurden zunehmend mehr. Unbeholfene, zaghafte PolizistInnen griffen viel zu spät ein, doch immerhin gab es das erste Mal Pfefferspray. An beinahe jeder Einfahrt tauchten neue, teilweise betrunkene Neonazis auf, pöbelten und signalisierten ihre Gewaltbereitschaft. Angekommen bei der Zwischenkundgebung kracht es das erste Mal. Am gegenüberliegenden Feld explodiert ein für mich unidentifizierbares Objekt, vermutlich ein illegaler Böller. Nach der Explosion steigt mehrere Sekunden lang Rauch auf. Die Neonazis fühlen sich sicher, gestärkt und pöbeln noch lauter weiter. Gerade als etwas Ruhe einkehrt, knallt es zum zweiten Mal, wenige Meter von uns entfernt, vor einer Hausfassade. Alle zucken zusammen, kurze Panik. In diesen Minuten regnet es das zweite Mal Pfefferspray für einige der Neonazis. Die Route wird anschließend gekürzt und der Demozug setzt sich wieder in Bewegung in Richtung Abschlusskundgebung. Die Polizisten wirkten unterbesetzt und überfordert und bis auf wenige Menschen, die uns einen Daumen nach oben zeigten, war die Situation mehrfach angespannt. Von Sicherheitsgefühl darf keine Rede sein. Der Tag zeigt die extrem rechte Raumnahme und Normalisierung im Erzgebirge so deutlich, wie ich selten gesehen habe.
Das war Jakob Springfeld bei seiner Lesung in Rostock. Das Buch, was er mit hatte, trägt den Titel »Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert«. Nach der Lesung hat Radio Kurax mit ihm gesprochen. Ihr hört hier Radio Frei in Erfurt und die Austauschsendung Osmose. Seid bei Radio Frei, hört die Sendung Osmose und wir hier gleich einen Beitrag von Radio Rabe aus Bern. Das feministische Kollektiv Pussy Riot gilt in Russland seit Dezember 2025 als extremistische Organisation. Anlässlich ihrer Tour durch Europa haben die KollegInnen von Radio Rabe mit der Band über die Gründe für ihre Kriminalisierung und ihr Leben im Exil gesprochen. Wir hören vorher ein Stück der Band und danach dann den Beitrag.
Тебе хорошо, а у кремлевских ублюдков восстание сортиров, отравление смертельно. Итоги не помогут, короче, встретят пипец, легавым, ебаным начальником. Вроде поспала, день снова улетать. Да нет в кармане, феминизм наточен. Подышную Сибирь перенести свой суп, чтобы рай встал. Достаточно груб, пиздец, сексистом, ебаным буддистом.
Die Show Riot Days von Pussy Riot basiert auf zwei Büchern und auf einem Teil des Lebens von Maria Aljochina, von Alan Mascha genannt.
This show exists since 2017, but we change it all the time and new people come and political events.
Die Show existiere seit 2017, aber sie werde laufend verändert. Neue Leute stießen dazu und politische Ereignisse geschehen. Die Welt verändere sich laufend und mit ihr die Show. Im ersten Teil der Show geht es um Maschas Verhaftung nach Pussy Riots Punkgebet in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau im Jahr 2012. 2 Jahre lang lebt sie in einer Strafkolonie unter härtesten Bedingungen. Der zweite Teil von Riot Days widmet sich Ereignissen der vergangenen Jahre. Die Niederschlagung der Proteste gegen die Olympischen Spiele in Sotschi, die Vergiftung Nawalnys, das Massaker von Butscha und viele weitere Folgen, dicht an dicht. Hinter den KünstlerInnen ist eine Leinwand gespannt, auf der die Ereignisse in Videos aus den Medien zusammengeschnitten sind. Die Texte, die die drei Frauen mit Nachdruck auf Russisch in die Mikrofone singen, rufen und sprechen, laufen auf Englisch übersetzt über die Leinwand. Das Publikum steht gebannt im Freiburger Konzertlokal Friesung und versucht, der Flut von Informationen zu folgen. Das Moskauer Bezirksgericht verurteilte im September vergangenen Jahres die drei Frauen, die auf der Bühne stehen, in Abwesenheit zu 13, 11 und 8 Jahren Haft. Es sind Maria Aljochina, Tasso Pletner und Alina Petrova. Einer der Gründe für ihre Verurteilung ist das Lied »Mama Don't Watch TV«. Im Lied kritisieren sie die russische Kriegspropaganda, beispielsweise, dass der Krieg als Spezialoperation bezeichnet werden muss. Mascha erklärt:
Since the beginning of the war, there is a military censorship in Russia. So everyone who called the war the war, who criticized the war.
Seit dem Anfang des Krieges gäbe es Militärzensur. Wer Krieg benenne, ihn kritisiere oder Meinungen verbreite, die von der Linie des Kremls abweiche, werde kriminalisiert. Wer in Russland lebt, habe die Wahl zwischen dem Schweigen, dem Gefängnis und dem Verlassen des Landes. Im Exil sei es immerhin möglich, das System zu kritisieren. Mascha spricht von einem Trauma des Miterlebens, das jenen Menschen widerfährt, die noch im Lande sind.
More than 100 million people who are inside the country, physically there, but they cannot speak, because now it's a cost of life. It means that they have this trauma of witnessing.
Mehr als 100 Millionen Menschen, die im Land leben, sähen und verstünden alles, was um sie herum passiere. Die Mehrheit von ihnen sei nicht einverstanden mit Putins Krieg und seiner Linie, doch sie könnten nicht sprechen oder kämpfen. Sie wachten jeden Tag auf mit dieser Hoffnungslosigkeit. Das Leben im Exil bedeutet für die meisten von Null an zu beginnen. Das persönliche Umfeld, die Karriere, das Gewohnte, das meiste Hab und Gut bleibt für immer zurück. Für die Mitglieder von Pussy Riot war ihre Bekanntheit ein großer Vorteil. Einige von ihnen erhielten die isländische Staatsbürgerschaft. Auch für Tasso Plätner war Schweigen nie eine Option, denn Schweigen habe auch seinen Preis.
You deciding to like keep silence, which is also like have a big cost.
Man lebe nicht in einem Aquarium, sondern in einem Kontext. Da Menschen sehr anpassungsfähig sind, lähme das Schweigen auch die Psyche. Wer sich an Ungerechtigkeit anpasse, verfaule von innen. Tasso spricht auch vom Schmerz, ihr Land verloren zu haben. Wie auch Mascha fühlt sie sich bisher nirgends in Europa zu Hause. Ein Zurück gibt es nicht, denn das Russland, das sie zurückließen, gibt es nicht mehr. Auch die Komponistin und Berufsmusikerin Alina Petrova bleibt im Exil, seit sie in Abwesenheit verurteilt wurde. Zusätzlich zu ihrer individuellen Verurteilung haben die russischen Behörden letzten Dezember das ganze Kollektiv Pussy Riot als extremistische Organisation eingestuft. Doch Alina sieht auch positive Veränderungen in der heutigen Zeit, denn sie fühle große Unterstützung von Frauen für Frauen.
Now I feel the biggest support, not from men regarding the women, but from women to women. Now I hear a lot that the women.
Sie höre von Regisseurinnen, die nur mit KomponistInnen arbeiten wollen oder sich für weibliche Themen entschieden. Es bilden sich eigene kleine weibliche Gemeinschaften und das sei großartig. Neben Protest ist auch Humor ein wichtiger Bestandteil von Pussy Riot. Mit Blick auf die heutigen Machtverhältnisse zieht Alina folgenden Schluss.
We have these crazy presidents who are ruling the.
Heute regierten verrückte Präsidenten die größten Länder, China, USA und Russland. Und es sei zwar unschön, aber sie habe eine gewisse Hoffnung, dass sie alle alt seien, dass man noch hier sei, wenn sie es nicht mehr sind.
I mean, we will be there when they die.
Hoffnung in schwierigen Zeiten. Wir hörten einen Beitrag von Radio Rabe in Bern mit Pussy Riot, die gerade auf Europa-Tour sind. Am 19. und 22. April zum Beispiel könnt ihr sie noch in Frankreich erleben. Ihr hört Radio Frei mit der Austauschsendung Osmose und wir kommen hier gleich zum letzten Beitrag für diese Sendung. Die 36. Folge des Wirtschaftspodcasts Money Crazy bei Radio Korax trägt die Überschrift Populismus statt Kompetenz, der Eiertanz um die Treibstoffpreise. Überlegungen zu eben diesem Thema hören wir hier, gleich vorher aber noch eine Musik.
I could see them. Populismus statt Kompetenz. Der Eiertanz um die Treibstoffpreise. Wir alle hören, sehen und erleben es jeden Tag. In den Medien und viele von uns auch ganz real. Die israelisch-amerikanische Militäreskalation am Arabischen Golf hat die Energiepreise explodieren lassen. Da dies die Lebensrealität und den Geldbeutel der meisten Menschen dieses Planeten betrifft, fühlen sich die Herrschenden aufgerufen, etwas zu unternehmen. Dieser Aktionismus der Herrschaftselite wirkt, zumindest in der bundesdeutschen Variante, zutiefst unbeholfen. Konfrontiert mit der wohl bedeutendsten Energiekrise seit dem Ölpreisschock 1973, der übrigens strukturell ebenfalls durch einen der zahlreichen Nahostkriege seit 1948 ausgelöst wurde, folgt als Reaktion ein simpler Eingriff in die tägliche Preisgestaltung der Tankstellen. Abgeschaut von einem österreichischen Modell, von dem seit langem bekannt und erforscht ist, dass es nicht funktioniert, dürfen die Tankstellen nur einmal um 12 Uhr mittags die Preise erhöhen. Dieser staatliche Eingriff in den Markt und auch letztlich die Vertragsfreiheit in unserem insgesamt nicht staatlich gelenkten Wirtschaftssystem ist in der bestehenden Konstellation kaum zu begründen. Dass die Mineralölkonzerne nicht dagegen klagen, liegt allein daran, dass sie im Gegensatz zu Frau Reicher sofort verstanden haben, dass diese Regelung ihre Gewinne nur steigern kann. Wer will, kann ein einfaches Python-Skript schreiben und die Angelegenheit durchspielen lassen. Es ist klar, dass im Interesse der Gewinnmaximierung die Konzerne die einmalige Möglichkeit zur Erhöhung pro Tag maximal ausnutzen und erst dann die Preise senken, wenn sie durch den Wettbewerb dazu gezwungen werden. Da der Energiemarkt, zumindest in Deutschland, ein Oligopol mit nur wenigen Playern in sehr ähnlicher Situation darstellt, brauchen diese wenigen Spieler gar keine verbotenen Absprachen, um sich darauf zu einigen, die hochgepeitschten Preise nur sehr langsam bis gar nicht sinken zu lassen. In einem einfachen spieltheoretischen Ansatz kristallisiert sich sofort die jetzt zu beobachtende Strategie als die beste für die Ölkonzerne heraus. Als Nebenüberlegung kann man sich an dieser Stelle fragen, warum die Treibstoffpreise eigentlich im Tagesverlauf überhaupt so stark schwanken. Wenn die Tanks der Tankstelle gefüllt sind, dann ist dies zu einem zu diesem Zeitpunkt gültigen Marktpreis geschehen. Eigentlich bräuchte der daraus resultierende Verkaufspreis sich bis zur nächsten Füllung nicht mehr ändern. Eine Jeans kostet beispielsweise auch nicht morgens 63 Euro, mittags 54 Euro, abends 43 Euro. Sondern sie kostet immer 49,95 Euro, bis sie dann irgendwann mal in den Ausverkauf kommt. Die deutlichen Tagesschwankungen beim Benzinpreis wurden erst möglich, seit die Konzerne die Preise zentral überwachen und auch einstellen können. Sie kennen die Preise der Konkurrenztankstellen und können sich dadurch praktisch in Echtzeit anpassen. Dies ist ein Ablauf, der maximale Markttransparenz herstellt, seit die Verbraucher über Apps ebenfalls in Echtzeit die Preissituation nachvollziehen können und die günstigste Möglichkeit ansteuern können. Eigentlich ein gut funktionierendes marktwirtschaftliches System, in dem sich staatliche Eingriffe, wie wir jetzt gesehen haben, nur negativ auswirken können. Der Schuss ging also in den Ofen. Immerhin kostete er keine Steuergelder. Das kann bei den nächsten Überlegungen leider nicht festgestellt werden. Die berühmt-berüchtigte Pendlerpauschale soll mal wieder erhöht werden. Das kompensiert, mit deutlich zeitlicher Verzögerung, einen winzigen Teil der Probleme, die durch die hohen Energiepreise entstehen. Diese Schwierigkeiten erschöpfen sich nämlich nicht darin, dass Diesel Dieter für die Fahrt vom Familienhaus in Plochingen zum Arbeitsplatz in Stuttgart nun etwa ein Drittel mehr bezahlen muss. Fast alle Waren und zahlreiche Dienstleistungen sind energieabhängig. Die Preise für nahezu alles in unserem täglichen Leben werden steigen. Das wird den Konsum mindern, die Wertschöpfung reduzieren und Verbrauchern wie Produzentinnen in diffizile Engpässe bringen. Die Probleme von Diesel-Dieter sind gegenüber diesen Schwierigkeiten geradezu marginal. Dennoch greift die CDU unvermeidlich auf ihre populistisch seit Jahrzehnten extrem gehypte Pendlerpauschale zurück. Ein Lobbyismus für eine kleine Gruppe, die etwa 3 Milliarden Euro kosten wird. 3 Milliarden, die Herr Klingbeil nicht hat, weshalb er sie über andere Steuern eintreiben muss. Wir erleben hier die typische rechte Tasche, linke Tasche Taktik, welche bundesdeutsche Regierungen seit Jahrzehnten auszeichnen. In der jetzigen Situation wäre eine Erhöhung der Pendlerpauschale mit Finanzierung über eine angedachte Mehrwertsteuererhöhung jedoch eine krasse wirtschaftspolitische Fehlentscheidung, die in ihrer negativen Wirkung die Lachnummer mit der Benzinpreisbremse als Lappalie erscheinen lassen würde. Der jetzt anrollende Energiepreisschock wird das Wirtschaftswachstum abwürgen, die Inflation ansteigen lassen und Konsum und Investitionen reduzieren. Dies ist die klassische Konstellation der gefürchteten Stagflation. Wenn ihr zu diesem Thema noch ein bisschen mehr hören wollt, wir haben einen Podcast gemacht zur Inflation und erklären in dem Zusammenhang auch die Stagflation, dann könnt ihr euch genauer informieren über diesen bedrohlichen Wirtschaftszyklus. In der heutigen Situation wäre eine zusätzliche Mehrwertsteuererhöhung jedenfalls das Letzte, was die wankende Wirtschaftsentwicklung verkraften könnte. Dann doch lieber wieder ein bisschen kostenlose Symbolpolitik. Während Pendlerpauschalen und Dienstwagenprivileg die Lieblingsgeschenke für Besserverdienenden durch die CDU sind, ist ein Autobahntempolimit einer der Kumulationspunkte linksgrüner Seligkeitsvorstellungen. Das würde am Problem faktisch nichts ändern. Der Minderverbrauch an Treibstoffen in der Republik wäre minimal. Rechnerisch würde die Nachfrage um etwa 1% sinken, viel zu unbedeutend, um etwas an den Preisen zu ändern. Bedeutsam in der Betrachtung der Zuständigkeiten zwischen freien Bürgerinnen und Staat ist zudem der Umstand, dass die Autofahrenden längst selbst auf die Idee gekommen sind. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf bundesdeutschen Autobahnen hat sich in den letzten 2 Wochen deutlich vermindert und beträgt aktuell weniger als 110 Kilometer pro Stunde. Wir merken, auf sinnvolle Lösungsstrategien kommen die Menschen meist selbst. Sie brauchen dafür keine Verbote und Gebote einer Herrschaftselite. Die Deutschen praktizieren krisenangepasst ein freiwilliges Tempolimit, damit ihre individuellen Tankrechnungen nicht noch höher werden. Sie sind außerdem so clever, mehr E-Autos zu kaufen, ganz ohne Kaufprämie und besserwisserische Verbotspolitik. Sie werden bei der nächsten Gasrechnung auch nochmal darüber nachdenken, ob sie sich noch weiterhin von diesem unberechenbaren fossilen Energieträger das Geld aus der Tasche ziehen lassen wollen. Aber der Staat vertraut nicht auf die Kompetenz seiner Bürgerinnen und seiner Wirtschaft. Er will Steuern bestimmen, umverteilen, Geld an seine jeweilige Lieblingsklientel ausschütten. Geld, das er nicht hat, das er den Bürgerinnen und der Wirtschaft erst wegnehmen muss, damit er es ihnen wiedergeben kann. Herr Klingbeil hat in guter SPD-Tradition verschiedene Ideen, wie er Milliarden, über die er nicht verfügt, unter verschiedene von ihm als bedürftig ausgemachte Gruppen verteilen will. Für seine milden Gaben sollen alle an anderer Stelle mehr bezahlen. Letztlich ein teures Nullsummenspiel, da das Einziehen und Verteilen von Geld durch den Staat ebenfalls einiges kostet und daher immer weniger zurückkommt, wie genommen wurde. Die vorliegenden Vorschläge haben zudem vor allem private Autofahrer im Visier, was wenig konsistent erscheint, wenn die Regierung doch andererseits angeblich so intensiv den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor senken will. Das wird über einen Treibstoffpreis von 2,50 Euro wesentlich effektiver erreicht als alles, was Minister Schneider sich so einfallen lassen kann. Aber verlassen wir das Hätschelkind der deutschen Politik, den Autoverkehr, und betrachten das Gesamtproblem der aktuellen Krise. Die gestiegenen allgemeinen Energiekosten und Kosten für Dünger und andere chemische Produkte werden, wie erwähnt, eine enorme Inflationswelle anschieben. Wenn der Staat dagegen etwas tun will, und das scheint angesichts des Ausmaßes der Verwerfungen sinnvoll, dann müssen die Abgaben auf Treibstoffe und Energie reduziert werden. Von den 2,50 Euro, die für 1 Liter Diesel zu bezahlen sind, gehen 1,06 Euro, also 42%, an den deutschen Staat. Hier ist viel Spielraum, um die Energiepreise für alle zu senken und der drohenden Stagflation entgegenzuwirken.
Und damit geht die Sendung Osmose für heute zu Ende. Ich hoffe, in der letzten Stunde war für euch etwas Interessantes dabei. Ihr könnt alle Beiträge auch nochmal nachhören, auch kommentieren auf freie-radios.net.
I go.